Den Titel dieser Predigt habe ich benannt mit dem Thema Gott ist mit uns, wo es schmerzt. Ich möchte heute mit euch gemeinsam über die dunklen Seiten der Weihnachtsgeschichte nachdenken. Die Erzählung aus der Weihnachtsgeschichte, die man nicht in den Krippenfiguren findet, da wo es nicht warmelig und warm ist und hell, sondern wo es wirklich sau wehtut. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen, dass wir auf den Predigttext hören aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 23. Die Flucht nach Ägypten. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Und so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war: Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war: Er sollte Nazarener genannt werden. Nehmt gerne wieder Platz. Drei Gedanken möchte ich mit euch teilen. Ein erster: Immanuel, Gott ist mit uns da, wo der Schmerz ist. Ich liebe die 4 Evangelien, auch wie unterschiedlich sie auf Weihnachten schauen. Der Evangelist Markus erwähnt die Geburt Jesu mit gar keinem Wort. Da gibt es keine Weihnachtsgeschichte. Evangelist Johannes habe ich vorhin am Anfang gemacht. Ein Satz: Das ewige Wort, was alles ins Leben geschaffen hat und erhält, wurde ein wahrer Mensch aus Fleisch und Blut. Lukas, von dem wir an Heiligabend meistens die Erzählung hören, er richtet seinen Blick vor allem auf die Zeit vor Jesus, Geburt Johannes des Täufers, die ganzen Prophezeiungen, die sich erfüllen und dann die Hirten, die zum Stall kommen. Und das war es dann mehr oder weniger, dann noch die Beschneidung. Die jüdischen Geburtsgeschichten enden übrigens alle mit der Namensgebung, deswegen enden damit die Geburtsgeschichten. Und Matthäus ist derjenige, der noch einen super spannenden Blick in diese Zeit direkt nach der Geburt von Jesus geworfen hat, wie wir es eben heute gehört haben, nachdem die Magier, die Sterndeuter aus Babylon oder aus dem Osten, wahrscheinlich aus Babylon, an der Krippe waren und wie es dann weiterging. Und besonders Matthäus hat darauf Wert gelegt, er hat sein Evangelium für Juden geschrieben oder für Menschen, die auch das Erste Testament kannten, und hat viele alttestamentliche Bezüge hergestellt. Und er hat vor allem gesagt: Hey, in diesem Jesus, dem Kind in der Krippe, dort ist Immanuel zu uns gekommen. Jesus wurde nicht Immanuel mit Namen genannt, aber das, wofür Immanuel steht, nämlich Gott ist mit uns, das ist wirklich in ihm 100% Wirklichkeit geworden. Und Jesus kommt nun in eine Welt, das ist ja das Spannende, die nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Wir hätten gerne mehr vom Paradies, sondern der kommt wirklich in eine Welt, so scheiße, verzeiht mir den Begriff, so schlimm dieses Leben wirklich ist. In genau dieses Leben kommt er hinein, in kein anderes, um dort mit uns zu sein. Gott kommt in Jesus in eine Welt, die heute genauso wie damals schon im Argen liegt. Und schonungslos und ohne Triggerwarnung erwähnt nun Matthäus in seiner Weihnachtsgeschichte auch ganz schön viele Dinge, die schwer sind, die uns nicht gefallen, die aber zur Realität von uns Menschen gehören. Dazu gehören zum einen machtbesessene Herrscher wie der Herodes, die vor nichts zurückschauen, selbst kleine, ungeborene, unschuldige Kinder mal einfach auszulöschen. Die Menschen, die die Weihnachtsgeschichten auch von Matthäus lasen, für die war das nichts Unnormales. Der Herodes war bekannt für seine brutale Macht, der scheute vor gar nichts zurück. Der hat nämlich auch seine eigene Frau umbringen lassen, der hat auch mehrere seiner Kinder umbringen lassen. Und das Perverseste, weil er wollte, dass an seinem Todestag um ihn geweint wird, hatte er schon testamentarisch festgelegt, dass an dem Todestag sollten eine Gruppe berühmter jüdischer Männer umgebracht werden, damit an dem Tag geweint wird in Judäa, wenn er dann sterben wird. Das hat er auch knallhart durchgezogen. Und Herodes wird uns hier als einer vorgestellt, deswegen er hat keine Skrupel, dann aus Angst um seine eigene Macht selbst kleinste Kinder umbringen zu lassen. So schlimm ist die Welt. Und genauso ist unsere Welt. So schief, so verkehrt. Und so ist es ja heute genauso. Zahllos sind die Bilder, ihr könnt sie alle in den Mediatheken schauen, wie Putin und andere Autokraten dieser Welt ohne Probleme mit Drohnen Krankenhäuser beschießen lassen, kleinste Kinder, Familien, Väter bis heute einfach wegradiert. Warum? Weil es ihnen schlichtweg einfach um ihre eigene Macht geht. So ist die Welt. Und in genau diese Welt kommt Jesus hinein, um diese Welt zu erlösen. Was sagt uns die Weihnachtserzählung noch? Gott kommt mit uns hinein. Er ist wirklich Gott mit uns auf den unzähligen Fluchterfahrungen. Und das ist ja keine schöne Geschichte. Die Lebenspläne von Maria und Josef werden komplett durchkreuzt und sie müssen sofort nach Ägypten fliehen. Das war der nächstgelegene Land, wo es auch Essen und Trinken gab. Damals gab es Spannungen zwischen Ägypten und Herodes. Deswegen war das ein sicheres Zufluchtsland damals. Und so müssen sie mit Jesus schon, wahrscheinlich waren sie 3 oder 4 Jahre, die ersten Lebensjahre waren schlichtweg Flüchtlinge. Heute, höchste Zahl der Flüchtlinge weltweit, die wir hatten, wir haben 122 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Auch ganz viele Christen, wir haben 380 Millionen Christen weltweit, vor allem in Nordkorea, im Jemen, in Nigeria, die um des Glaubens willen keine Heimat mehr haben, die unterwegs sind. Und das ist ja das Schöne, das Licht auch in dieser Weihnachtsgeschichte. Wenn Weihnachten wirklich ein echter Trost sein soll, nicht nur eine billige Vertröstung und nicht ein bisschen nur, wir machen es uns mal warm ums Herz, dann muss dieser Gott mit uns dahin gehen, mit den Menschen dahin gehen, wo es richtig wehtut und schmerzt. Und genau das hat Jesus getan. Er selber war ein Flüchtling. Und er ist mit seinen Eltern, sie haben das durchgemacht. Bis heute ist Fluchterfahrung ein ganz zentrales Motiv. Was ist noch krass an der Geschichte von Weihnachten? Dass schlichtweg einfach Lebenspläne durchkreuzt werden. Die Menschen damals waren zum Glück nicht so individualistisch wie wir, aber auch die Lebenspläne von Maria und Josef, die hatten sich das ja nicht ausgesucht. Die waren mit Gott unterwegs, sie haben vertraut und Gott hat sie ihre Wege geführt und er hat sie Wege geführt, die sie niemals selber gegangen wären. Auch in einem etwas älteren Lied heißt das von Theo Lehmann, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Aber auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz, Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Und wer immer diesem Jesus folgt seit 2000 Jahren, wird genau das auch in seinem Leben immer wieder erfahren, dass eigene Lebenspläne durchkreuzt werden, durch Geschehnisse von außen oder was auch immer. Und Gott ist mit dabei in den zerplatzten Lebensträumen, um zu trösten. Und dann erfahren wir hier noch von diesem namenlosen, sinnlosen Leid. Die Mütter und die Väter haben wahrscheinlich auch geheult, logischerweise. Kinder, die völlig anscheinend sinnlos sterben, nur weil ein Tyrann um seine Macht fürchtet, paranoid wird und Kinder umbringen lässt. Gruselig. Und die frohe Botschaft, das Evangelium dieser Botschaft ist wirklich, wenn Gott wirklich Immanuel ist, Gott mit uns, dann muss er und dann wird er auch da hineingehen in unser Leben, wo es dunkel ist, wo die Hölle ist, wo der Schmerz sitzt. Und genau darin geht Jesus mit uns durch unser Leben. Ich habe vor kurzem ein Buch, eine schöne Geschichte gefunden, wo das vielleicht nochmal deutlich wird, dass Jesus eben, in Gott sich Jesus selbst aufmacht zu uns Menschen, um unser Leid wirklich in der Tiefe zu teilen, um es dann natürlich auch zu erlösen, aber der eben ein Gott ist, der unser Freund ist und Bruder, wie es der Hebräerbrief sagt, der in den tiefsten Tiefen des Lebens unser Leben wirklich teilt und damit auch bei uns ist. Eine Esther Maria Magis schreibt in einem Buch, Gott braucht dich nicht, eine Bekehrung, darüber, wie sie mit Gott immer gekämpft hat, dass ihr Vater schon sehr jung an Krebs verstorben war, obwohl sie viel dafür gebetet hatten. Und dann wiederholt sich das. Ihr Bruder Johannes ist 20 Jahre alt, als er auch an Krebs verstirbt. Und sie begleitet den Bruder im Krebsleiden und ihr ganzes Glaubensleben fliegt auseinander. Ich zitiere mal aus ihrem Buch. Wenn Johannes vor Schmerzen schrie, so hieß ihr Bruder, und ich Panik bekam, daran meinen Glauben zu verlieren. Und wenn ich ihn dann beten hörte in einer Weise, die ich nicht wiedergeben kann, dann verstand ich, dass ich nichts verstanden hatte. Dass Gott viel größer war als mein Hoffen, als das, was ich je über ihn sagen könnte und dass ich keine Ahnung hatte, wie nahe Gott einem Menschen wirklich sein konnte. Und es war in diesen Momenten von Johannes Schmerzattacken, als ich anfing, meinem Gott dafür zu danken, dass er sich von den Menschen hat foltern lassen. Also, dass er Mensch wurde und dann sich aber auch in das Leid begeben hat. Dass er selber geschrien hatte. Denn wäre das nicht so gewesen, ich hätte nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich hätte vielleicht irgendwie höflich weiter an ihn geglaubt, aber ich hätte auch gedacht, boah Gott, komm erst mal runter aus deinem Himmel, leide erst mal, bevor du uns den Glauben abverlangst. Jetzt konnte ich das nicht mehr sagen. Gott hatte ja schon gelitten. Und so wie Johannes mit ihm sprach, wirkte es, als geschehe es jetzt gerade, als wiche er keinen Zentimeter von dem Kind, das er liebte, als ließe er ihn nicht eine Sekunde aus den Augen. Als hätte er sich vorgenommen, die ganze Zeit ununterbrochen, nicht eine Sekunde eher seine Qual am Kreuz aufzulösen, als sie bei diesem jungen Mann, der da im Bett lag, andauerte. Er, Gott, blieb und blieb. Und zwischendurch wandte Johannes sein Gesicht und sah ihn an. Und für diese Momente, für diese Begegnung habe ich keine Worte. Immanuel, Gott ist mit uns. Und Gott ist auch mit dir. Und ich weiß nicht, was du Schweres in diesem Jahr erlebt hast, wo deine Lebenspläne durchkreuzt wurden, wo du geheult hast, wo du für dich ein Stück Heimat verloren hast, bei Menschen oder auch in einer Gemeinschaft oder wo auch immer du gerade bist. Aber weil Gott wirklich mit uns ist, dann ist er genau in diesen Situationen zu finden und er wird dich nicht alleine lassen. Und keiner von uns auch weiß, was das neue Jahr bringen wird, für uns persönlich, gesundheitlich, gesellschaftlich, weltpolitisch. Aber eins ist klar, Gott ist schon längst Mensch geworden in einer Welt, wie sie ist, um sie zu verändern. Und deswegen darf uns das Mut machen, im Vertrauen auf diesen Jesus zu leben. Und der Jesus kann es aufnehmen mit den Widerwärtigkeiten unseres Lebens. Und dafür habe ich auch ganz persönlich den Herr Jesus von Herzen lieb, weil der wirklich realitätsecht, wirklichkeitsecht ist. Keine andere Religion verkündet einen Gott, der sich selber der Gottesfinsternis und einer kaputten Welt ausgesetzt hat, um im Leid bei uns zu sein und um diese Welt zu erlösen. Und dieser Gott, dieser Jesus ist wirklich aller Anbetung würdig und deswegen lieben den auch so viele Millionen und Milliarden Menschen auf der Erde, gerade die Christen, die verfolgt werden, gerade die Menschen, die flüchten. Sie finden in diesen dunklen Geschichten der Weihnachtsgeschichte eine Heimat. Wie schön, dass wir diese Geschichten haben. Ein zweites Ich möchte heute mal ein bisschen auf die Theologie eingehen, auch von Matthäus, denn es, vielleicht habt ihr es ja gerade gehört, spannenderweise bezieht Matthäus immer wieder alttestamentliche Bezüge. So zum Beispiel, dass Jesus nach Ägypten gehen muss, aus Fluchtgründen, und dann holt Gott die Familie wieder aus Ägypten, um dann in Israel zu wirken. So sagt dann Matthäus, So hier erfüllt sich dann mit einem alttestamentlichen Zitat aus Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und jetzt gibt es ziemlich viel Spöttelei, und das könnt ihr mal selber machen, okay, nach dem Motto, ja, du kannst ja für alles im Alten Testament, für alles, was irgendwie passiert, wirst du irgendwo einen Halbsatz finden, ne, erfüllt sich irgendwas. Das ist wirklich so. Probier mal irgendein Thema zu finden und du kannst immer die Bibel was finden. Du wirst immer einen Halbsatz finden, wo ich sage, steht ja alles schon in der Bibel. So, aber keine Bange, der Matthäus, der ist klug ohne Ende. Und die haben das Leben von Jesus und die Story, die mit ihm geschehen ist, sie haben sie sehr wohl im Lichte des Alten Testamentes betrachtet. Und das ist nicht absolut nicht willkürlich, was sie hier gemacht haben. Deswegen will ich euch mal nur mal hier drei unterschiedliche alttestamentliche Zitate aus der Geschichte zeigen, wie sie das Alte Testament gedeutet haben. Nun ist das Spannende, dass er zunächst einmal sagt, hier, Matthäus sagt, hier, Jesus wiederholt und verkörpert die Geschichte Israels, des Sohnes Gottes, aber ohne deren Untreue. Das ist der Punkt, den Matthäus einmal zieht. Matthäus zitiert dann Hosea 11, Vers 1, das war ein alttestamentlicher Prophet, und der sagte dann zu dem kollektiven Sohn, also zu der Gemeinschaft Israels, die im Alten Testament Sohn Gottes genannt wird, ihr seid mein Sohn, euch habe ich aus Ägypten, aus der Sklaverei gerufen, einst herausgerufen, um euch in die Freiheit zu führen, euch eine neue Berufung zu geben, ihr sollt Licht der Welt sein und so weiter. Und nun sieht aber eben Matthäus, dass sich in Jesus nochmal etwas, diese Verheißung an Israel nochmal in einer tieferen, persönlicheren Art und Weise erfüllt. Matthäus liest die Geschichte von Jesus so, Israel war der kollektive Sohn Gottes, Jesus ist aber der ultimative Sohn Gottes, der auch die Berufung, die Israel als Kollektiv hatte, der sie wirklich erfüllt hat, in einer vollkommen neuen Art und Weise. Er wird auch aus Ägypten, aus der Sklaverei berufen, um sein Volk und um alle Menschen zu befreien, aber Jesus tut das eben ohne der Berufung untreu zu werden, wie Israel es tat. Deswegen folgt dann auch direkt bald die Versuchungsgeschichte in der Wüste, die exemplarisch für alle Versuchungen Israels stehen, denen sie erlegen sind, denen Jesus aber nicht erlegen ist. Gott hat also an seinen Verheißungen, die er Israel als Sohn Gottes gegeben hatte, nie aufgehört festzuhalten, sondern er erfüllt sie selber, indem er selber Mensch wird in Jesus Christus und sie dann zu erfüllen. So erfüllt Jesus die Berufung Israels, von der alle Menschen, die an ihn glauben, bis heute profitieren. Also eine typologische Erfüllung. Jesus als der Sohn Gottes, der die Geschichte Israels erfüllt, aber ohne deren Untreue. Ein zweites Zitat stellt Matthäus her, als dann dieser furchtbare Kindermord geschieht. Und dann sagt er hier im Klagebild, dass die Frauen klagen, erfüllt sich, ich nenne das jetzt mal direkt gedeutet, ein geistliches Muster, das sich mit Messias erfüllt und übersteigt, nämlich dass es tiefes Leid gibt im Exil, in der Fremdschaft und dann aber auch wiederhergestellt wird. Matthäus zitiert Jeremia, den Propheten. Dort heißt es, ein Geschrei ist in Rama zu hören, hat jetzt nichts mit dem Brotaufstrich zu tun. Das war der Sammelplatz vor Jerusalem, als die Babylonier kamen und das Südreich Jerusalem, wo sie vor allem die Männer dann in 1000 Kilometer in die Ferne deportiert hatten. Das war der Sammelplatz für diese Männer und so verloren dann die Frauen und die Familien in Israel ihre Kinder. Lautes Weinen und Klagen ist zu hören. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Rahel, das war die Stammmutter Israels oder eine der Stammmütter von Jakob, Stammvater, zwei Frauen, Jakob und Lea und Rahel. Und sie will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Die wurden also nicht umgebracht, sondern damals das Wort, sie wurden deportiert. Und dann liest aber Matthäus mit im Kopf, das Zitat nämlich geht noch weiter, wo dann Gott selber sagt, so spricht der Herr, lass die Stimme deines Weins und deine Augen der Tränen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr, denn sie sollen aus dem Lande des Feindes zurückkehren. Hier deutet also Matthäus, wenn er sagt, hier erfüllt sich ein Wort, er deutet es als ein geistliches Muster. Im Kindermord von Bethlehem und im Lebensweg von Jesus erfüllt sich hier etwas. Wieder sind es einmal Kinder Israels, die weggeschleppt werden. Wieder einmal ein grausames Handeln eines Herrschers, damals der babylonische Herrscher, jetzt Herodes. Wieder die Klage der Mütter. Und nun aber erfüllt es sich in einer tieferen Art und Weise, nämlich weil der Sohn Gottes, weil Gott selber in seinem Messias in diesem Geschehen gegenwärtig ist und weil damals nicht nur Menschen aus dem Leid oder von dem Leiden wieder ins Exil wiederhergestellt wurden. Nun wird das, was in Jesus geschieht, wird er dafür sorgen durch seine Lebenshingabe, durch seine Auferweckung, dass auch verstorbene Kinder wieder zum Leben auferweckt werden, dass Menschen neues Leben geschenkt wird. Das ist also diese zweite Deutung, ein geistliches Muster, was Matthäus im Alten Testament erkennt, was sich aber dann in Jesus vertieft und nochmal in einer tieferen Art und Weise erfüllt. Und das Spannendste ganz am Ende dann, als dann die Familie in Nazareth landet, dann sagt er, jetzt erfüllen sich die Prophetenworte, er sollte Nazarener genannt werden. So, jetzt hast du nur ein Riesenproblem. Lies dir das Alte Testament durch. Diesen Satz gibt es da gar nicht. Da steht nirgends, er sollte Nazarener genannt werden. An keiner einzigen Stelle. Wie geht das denn, bitteschön? Darf man ja mal fragen, oder? Wenn man Bibel liest, darf man fragen, ne? Ich hoffe, dass ihr euch Gedanken macht, wenn ihr Bibel lest. Was für Sinn macht das denn dann, wenn das da bitteschön dasteht? Das Spannende ist, wie gesagt, im Alten Testament steht nirgends von diesem Satz. Was aber Matthäus macht, ist, dass er mehrere Prophetenworte, die auf den Messias hindeuteten, dass er sie zusammenzieht und hier eine Linie sieht. Er sagt, dass Jesus jetzt in Nazareth wohnt, das passt eigentlich zu ganz vielen Prophezeiungen, die über ihn gemacht wurden. Nazareth war zur Zeit, als Matthäus lebt oder Jesus lebt, war das ein verachtetes Kaff in Galiläa. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, heißt es im Johannesevangelium. Was kann aus der Dortmunder Nordstadt Gutes kommen? Ne? Was kann aus Wattenscheid Gutes kommen? Mal ehrlich, oder? Was kann aus Herne Gutes kommen? Oder aus Gelsenkirchen? Außer Schalke. So, das meine ich jetzt total ernst. Jeder von euch, jeder von uns hat in seinem Kopf die Stadtteile, wo du sagst, ja, da ziehen wir nicht hin. Da kannst du deine Kinder nicht in den Kindergarten, in die Schule schicken. Geht nicht. Haben wir auch schon erlebt. Als wir hier damals nach Bochum zogen, da wurde uns direkt gesagt, wo man hinzieht hier in Bochum. Klammer auf, nur die bürgerliche Mitte. Ist wirklich so. Und wo man besser nicht hinziehen sollte. Ja, so sind wir. Und so war es auch damals in Galiläa und Nazareth war, das ist ein Kaff, da kommt man nicht her. Und genau da führt aber der Engel dann die heilige Familie hin. Und aus diesem verachteten Ort, dort wird Jesus groß. Und deswegen wurde er auch der Nazarener genannt. Und jetzt sieht Matthäus, das ist genau das, was im Alten Testament in den Prophetenworten über den Messias gesagt wurde. Jesaja 53, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Oder Psalm 22, ich bin ein Wurm und kein Mensch, voller Spott und verachtet vom Volk. Das heißt, der Wohnort, den Jesus dann später einnimmt, aus einem verachteten Ort, das passt genau zu dem, wie Gott seinen Messias in dieser Welt erscheinen lässt, nämlich als einen verachteten Menschen, den wir Menschen ziemlich schnell abschieben. Das ist die eine Spur. Und die andere ist, dass er wahrscheinlich auch ein Wortspiel eingegangen ist. Ein anderes alttestamentliches Messias-Wort kennt er vielleicht auch. Es wird ein neuer Spross, ein neuer kleine Wurzel aus dem Baumstamm Isais, aus der Königsfamilie David, heraussprossen. Und im Hebräischen ist dieser Spross, der da spricht, heißt Neser. Und das hat eine wortähnliche Klangnähe eben zu Nazarener, Nazarener. Und deswegen hat er wahrscheinlich diese beiden Dinge hier zusammengezogen, obwohl es nirgendwo im Alten Testament steht. Und so kann dreimal heißen, es erfüllte sich das und das Wort. Aber ihr spürt, wie unterschiedlich Matthäus und auch die anderen Autoren vom Neuen Testament das Alte Testament gelesen und gedeutet haben und spüren, dass sich in der Story von Jesus Dinge vertiefen, neu wiederholen und dann auch in einem letzten großen Sinne erfüllen. Und das Schöne ist, will ich einfach nur sagen, dass Gott mit seinen Heilsabsichten zum Ziel kommt und dass auch solche alten Worte eben eine tiefe Bedeutung haben, über die man sein ganzes Leben nachdenken kann. Ein letztes noch. Ich möchte gerne noch auf Josef eingehen, denn im Gegensatz zum Lukas-Evangelium, was die Maria und ihre Lebensgeschichte, ihren Glauben in den Vordergrund stellt, hat Matthäus den Josef besonders als Vorbild des Glaubens auch noch einmal uns vor Augen gemalt. Bevor ich nochmal schaue, was man von Josef lernen kann, ist es ja nochmal schön zu schauen, was Gott eigentlich tut in dieser Geschichte. Das Schöne ist, Gott kümmert sich um die Familie, Gott kümmert sich auch um Jesus, dass er nicht sofort umgebracht wird durch den Ausweg eben der Flucht in Ägypten. Gott kümmert sich auch irgendwie um die finanzielle Versorgung. Du fragst dich ja, wovon hat denn die Familie bitte schön gelebt, die ganzen Jahre? Und dann guckst du mal, Mensch, wer da an der Krippe stand und dass der Herr da schon mehrere Männer, drei waren es nicht, das ist die Kirchengeschichte, wie viele Leute auch immer, da auf jeden Fall Gold, Weihrauch und Myrrhe hingebracht haben. Das war die Taschengeldkasse, mal mindestens, die gebraucht haben, vielleicht um ein paar Monate, ein paar Jahre zu überleben. Gott hat sich gekümmert um die Familie. Dreimal lesen wir auch hier, dass wieder ein Engel, ein Bote Gottes, Josef, der völlig verzweifelt ist, der nicht weiß, was er machen soll, im Traum erscheint. Gott warnt ihn. Er geht dann nach Ägypten, bis ich dir sage, wie es weitergeht. Völlig offen, wie lange das dauert. Und Step by Step führt Gott auch Josef durch diese Geschichte. Und das Schöne ist, das vergisst man ja auch, Gott schenkt der Familie, Gott sei Dank, ein Land, in dem es Asyl findet. Das ist nicht selbstverständlich. Ägypten war für Israel immer beides. Einmal der alte Sklaventreiber von der ganz frühen Geschichte und zugleich immer wieder, liest das Alte Testament, Zufluchtsland, weil dort war genügend Wasser durch den Nil und fruchtbarer Boden, damit auch Essen für alle Hungersnöte, die es in Israel gab. Wenn es Hungersnot gab, die gingen immer nach Ägypten. Schön, dass es Ägypten gab, die Menschen, die fliehen mussten vor den Tyrannen, freundlich aufnahmen. Das bleibt auch für uns, die wir hier in Europa leben, die gesegneter sind an medizinischer, an finanziellen Dinge. Es bleibt eine Aufforderung auch vom Evangelium, Raum zu schaffen für Menschen, die auf der Welt leben, die das nicht können. Bei allen Problemen, Herausforderungen, die das mit sich bringt. Gott sorgt auch dafür, dass Staaten Asyl geben. Hat er selber hier erlebt. Nun schauen wir aber nur mal auf Josef, denn er ist ja wirklich ein tiefes Vorbild für Menschen, die im Glauben leben, also im Vertrauen auf Gott. Was mich hier fasziniert hat, ist, dass Josef sich Stück für Stück führen lässt. Das ist ja genauso bei allen Menschen so, die bis heute Jesus glauben, vertrauen. Gott führt Stück für Stück. Ein bisschen langweilig ist immer für uns, wenn wir die Bibelgeschichte lesen, weil wir immer schon das Ende kennen. Es ist so langweilig, wir kennen das ja schon alles und das ist alles so glatt. Aber versetz dich in die Situation von Josef. Der träumt nachts, so, der Herodes will Kinder umbringen, jetzt hau ab, flieh nach Ägypten. Und dann tut er das. Und dann sagt Gott, bis ich dir sage, wie es weitergeht. Da steht aber nicht, wie lange. 3 Wochen, 1 Jahr, 10 Jahre, 15 Jahre. Wir die ganzen Geschichten kennen, ja klar, machen wir 3, 4 Jahre mal warten. Ja, nix da. Der wusste das nicht. Und sein Herz, das war das Entscheidende. Das war ganz eng verbunden mit dem Herrn. Und er hat gewartet, bis ihm der Engel gesagt hat, jetzt kannst du wieder zurückgehen. Das ist eine spannende Erzählung, die alle Mütter und Väter des Glaubens ausmacht. Auch die Abrahamsgeschichten. Ja, du wirst ein Land bekommen, ein Kind bekommen. Der stirbt am Ende mit 2 Quadratmeter Land. Ein Beerdigungsplatz für seine Frau. Du liest auch zwischen den Erzählungen, bis sie ihr Kind bekommen. Das ist in der Bibel, ist das ein Satz, dann ist das Kind da. Da sind aber 15 Jahre dazwischen. Das vergessen wir oft. Und das ist ja bei uns manchmal genauso im Leben, dass wir Dinge von Gott empfangen haben. Sollen wir gehen oder sollen wir bleiben? Wo sollen wir uns investieren? Und hier ist uns Josef ein unheimliches Vorbild darin, was es heißt, im Hören auf Gott zu leben, sich hinzuhalten und zu warten, bis ich etwas innerlich empfange, bis etwas reif wird, bis ich einen nächsten Schritt gehe oder bis ich auch eben bleibe. Josef wird uns als ein Hörender beschrieben. Zum Glauben gehört dann ganz automatisch auch das Warten. Es gibt viele Zeiten im Leben, vielleicht die meisten Zeiten, wo wir etwas auf etwas warten. Die Highlights dann einmal losgehen, in ein neues Land ziehen, das sind relativ kurze Zeitphasen. Die größten Phasen unseres Lebens sind dazwischen, sind immer Wartezeiten. Aber nicht ungeduldiges Warten, sondern Zeiten, wo wir im Vertrauen auf Gott wachsen, wo wir unsere Wurzeln wachsen können, geduldig sein, das macht Jünger Jesu, Jünger Gottes aus. Und was mich fasziniert hat, ist, dass Josef im Vertrauen darauf lebt, dass Gott die größeren Wege irgendwie schon kennt und am Ende irgendwie alles zu einem guten Ziel führt. Auch hier ist jetzt ja wieder langweilig, wir kennen die Geschichten, ja, Jesus wurde groß, der starb dann irgendwann für die Menschheit am Kreuz, der wurde von Gott auferweckt, der wurde erhöht, dann kam Pfingsten. Es ist cool, diese ganze Story zu kennen, davon wir leben. Und jetzt versetzt euch in Josef, der war in Ägypten, dann kommt er irgendwann zurück, dann merkt er, boah, scheiße, ich kann hier in Judäa, der wollte in Bethlehem leben, kann ich nicht leben, weil der Sohn vom Herodes, der noch schlimmer als sein Vater, war wirklich so, der Archelaus, der war noch brutaler. Und aus Angst ging er dann, landen sie dann in Nazareth, wo ein milderer Herrscher war, wo sie leben konnten. Und dann im Neuen Testament, als dann die Jesus-Geschichten kommen, spürt man, der Josef ist gar nicht mehr da. Der ist nämlich wahrscheinlich verstorben. Im Neuen Testament finden wir nur noch Geschichten von Maria. Josef hat das alles nicht mehr erlebt. Dass sein Ziehsohn sterben wird am Kreuz für die Menschheit, dass er auferweckt werden wird, dass er Israel erlösen wird, dass er die Menschheit erlösen wird, hat er nicht erlebt. Das gilt übrigens für fast alle Glaubensgestalten so. Abraham erlebte nicht mehr, dass seine Nachkommen ein Land erleben. 2 Quadratmeter Beerdigungsplatz. Mose führte sein Volk 40 Jahre durch die Wüste. Er sieht das Land, verheißene Land von ferne, aber er stirbt auf dem Berg. Er darf nicht mit hineingehen. Josua darf das Land einnehmen und muss dann schon ganz früh erleben, dass sein Volk Gott wieder untreu wird. Die Schätze, die es bekommt, sofort wieder weg. Und so leben wir bis heute als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu in einer fragmentarischen, bruchstückhaften Existenz. Immer im Schauen, nicht wissen, was die größeren Pläne Gottes sind, aber im Vertrauen darauf, dass Gott uns gut führen wird und dass er auch seine Geschichte vollenden wird. Ging ja übrigens mit Jesus genauso. Wie stirbt denn Jesus? Einsam und verlassen. Seine 12 Buddies haben ihn alle verlassen. Damit stirbt Jesus. Noch nicht mit der Auferweckung, aber Gott hat es getan. Und so wird uns dieser Josef eben zum Vorbild des Glaubens, dass wir auch in den Dingen im Leben, die wir nicht verstehen, Hörende sind, Geduldige und Wartende. Und das möchte ich zum Schluss einfach uns mitgeben, auch für das neue Jahr. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon so alt, dass ich sage, so vieles im Leben kann ich nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, warum Gott manche Wege führt, manche nicht führt. Für manches habe ich eine Erklärung, für das meiste nicht. Entscheidend ist, dass wir im Vertrauen auf Gott leben und im Wissen, dass er seine große Geschichte mit seiner Gemeinde und auch mit uns ganz persönlich zum Guten am Ende führen wird. Und so möchte ich nochmal zusammenfassen, die dunklen Seiten der Weihnachtsgeschichte, die bringen Licht auch in unsere Dunkelheit und ermutigen uns wirklich, Gottes Führung zu vertrauen. Denn in Jesus hat sich Gott selbst dem Schmerz der Welt ausgesetzt, um sie zu erlösen und im Leid bei uns zu sein und es zu überwinden. In der Weihnachtsgeschichte erfüllen sich alte Gottesverheißungen auf eine neue und tiefere Art und Weise in Jesus Christus, die allen Menschen zum Segen werden. Und auch Josef ist in seiner hörenden, wartenden und gehorsamen Art ein Vorbild für alle, die sich von Gott führen lassen. Und daher lass dich beschenken von diesen tiefen Geschichten, die wirklich es mit der Realität aufnehmen können und die uns binden an den Gott, der uns alle zu seinem guten Ziel führen wird.